Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Heute bei All You Can Stream. Eine Actionkomödie, die für mich beim Schauen eine echte Achterbahnfahrt war. Dann das deutsche Remake einer internationalen Skandalserie. Plus der Film, mit dem sich Matthew McConaughey nach 6 Jahren Pause zurückmeldet. Und eine neue deutsche Netflix-Comedy-Serie darüber, was es heißt, ein Mann zu sein. Und ein Interview mit Hauptdarsteller Tom Beck. All You Can Stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Einen wunderbaren guten Morgen, Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr uns gerade hört. Ihr habt eingeschaltet zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Und das freut uns sehr, Micha, würde ich sagen. Wir freuen uns über jeden, der einschaltet und vor allem jeden, der wieder einschaltet. Und ich freue mich natürlich auch, dass du wieder eingeschaltet hast, Micha. Hallo.
Ja, schönen guten Nachmittag, möchte ich sagen.
Ja, falls ihr jetzt einen Verweis darauf braucht, wann wir gerade aufnehmen, hier war er ganz dezent und unauffällig.
Obwohl, schönen guten Nachmittag war ja mal ein Schimpfwort. Also wenn man diesen einen Weihnachtsfilm glauben darf, ne, gab es doch dieses auf Apple TV, da war Good Afternoon, war das Schlimmste, was man sagen konnte im 19. Jahrhundert zueinander.
Im 19. Jahrhundert? Mit welcher Ryan Weihnachtsfilm Reynolds, war das?
Ryan Ach, der Reynolds Tanzfilm. Und Will Ferrell. Das Musical, diese, das Weihnachtsmusical.
Das Good Weihnachtsmusical. Afternoon. Es gibt auch schon wieder Kekse, ne? Also ich komme da nicht drauf klar. Es macht mich wirklich fertig, aber das ist ein anderes Thema. Micha, wir haben eben gerade, bevor wir in dieser Aufnahme gestartet sind, über ein Thema gesprochen, und zwar über diesen Trend zu Erotikfilmen. Und dabei ist uns etwas aufgefallen, und zwar die liebe Svenja Jung, die wir vor ein paar Wochen dabei hatten zu einem Netflix-Film, Fall for Me, hat jetzt wieder eine Produktion am Start in der ARD und die heißt Naked und behandelt zumindest in gewisser Weise ein ähnliches Thema. Also es ist ein Drama, man kann es jetzt nicht gleichsetzen mit der Produktion, die wir jetzt haben, sondern es ist wirklich eine dramatische Geschichte, die da erzählt wird. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Stoff, der sich mit dem Thema Hüllen fallen lassen beschäftigt. Und da haben wir uns ein bisschen gefragt, also man rutscht ja schnell in so eine Schublade, ne? Also ich weiß nicht, wie geht dir das? Hast du da jetzt so einen Haken hinter und denkst, ach okay, Svenja Jung hat das ja jetzt schon häufiger gemacht.
Na, entscheidende, was ich im Kopf habe, ist wahrscheinlich, was Produzenten im Kopf haben. Und sie hat ja, um ehrlich zu sein, das hatten wir auch damals erwähnt, als wir sie im Interview hatten, hatte ja auch schon vor, glaube ich, 10 Jahren einen Film gemacht, Fucking Berlin, wo sie ja auch, das heißt auch, da hat sie eine Studentin gespielt, die so in die Prostitution abrutscht. Und auch da war schon viel nackte Haut zu sehen und, glaube ich, auch eine Rolle, die wahrscheinlich nicht jede Schauspielerin übernommen hätte. Genau wie bei Fall for Me, genau wie bei Naked. Insofern glaube ich, dass du dann schon, ja, glaube ich, auch in den Köpfen von Verantwortlichen bist, dass du weißt, okay, die ist auch bereit, wenn der Stoff es hergibt, dann auch wirklich so viel von sich preiszugeben, auch körperlich.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass das weniger ein Problem ist, als wenn man sich immer auf ein gleiches Genre fokussiert. Wenn du jemanden hast, der zum Beispiel nur irgendwelche romantischen Produktionen dreht und beispielsweise im ZDF-Herzkino sehr, sehr häufig präsent ist, ich glaube, dass das eher eine Schublade aufmacht, als die Tatsache, dass man bereit ist, was von sich zu zeigen und von seinem Körper zu zeigen. Weil was man ihr zugutehalten muss, ist ja, dass sie das jetzt in sehr, sehr unterschiedlichen Stoffen gemacht hat. Gut, Fucking Berlin war auch ein Drama, aber war eine ganz andere Geschichte als Fall for Me und nochmal ganz, ganz anders als Naked. Also, aber ich weiß gar nicht, ist das so ein Ding mit den Schubladen, also dass Produzenten da wirklich drüber nachdenken, oder ist es dann wirklich ein, wir gehen da unbedarft rein ins Casting und gucken mal, was die Leute anbieten?
Also ich kann mir vorstellen, dass heute vielleicht die Bereitschaft größer ist für Frauen, auch solche Rollen zu übernehmen, weil es eben ein anderes Bewusstsein gab oder gibt. Darüber hat sie ja auch im Interview bei uns drüber gesprochen, dass sie gesagt hat, damals gab es halt keinen Intimitätskoordinator. Das Wort gab es noch nicht mal. Dementsprechend haben wir einfach das 1:1 gedreht, was so im Drehbuch stand. Und heute, gerade bei einer Netflix-Produktion wie Fall for Me, da sind dann schon im Vorfeld alle Bewegungen abgesprochen, sodass sich beide Schauspieler in der Sexszene wohlfühlen. Und wie du schon sagtest, ich glaube, das ist ja dann nochmal was anderes. Fall for Me war Erotik-Thriller, aber letztendlich war es auch eine Romanze. Dieses Naked, was jetzt in der ARD-Mediathek läuft, oder ja, läuft, ist, da geht es ja um ein Liebespaar, um eine Partnerschaft, wo der Mann sexsüchtig ist. Und was das mit einer Beziehung macht und wie dann auch die Freundin oder die Frau dann eben dadurch beeinflusst wird. Ne? Also ja, zeigt, lässt in beiden Rollen die Hüllen fallen sozusagen und zeigt sehr, sehr viel von sich, aber dann doch sehr unterschiedliche, ganz unterschiedliche Stoffe.
Zeigt in erster Linie ihr Talent als Schauspielerin. Da müssen wir nochmal hervorheben. Also da ist Svenja Jung wirklich sehr, sehr vielseitig aufgestellt. Aber wo wir beim Thema Klischees sind, finde ich einen guten Übergang zur heutigen Folge, weil ich nämlich hinsichtlich eines Darstellers, der jetzt hier dabei ist, nämlich Mark Wahlberg, auch so ein bisschen manchmal Klischees und Schubladen aufgemacht habe. Da können wir gleich im Segment mal drüber reden. Erstmal erzählt Micha natürlich, was wir heute alles mit dabei haben.
Ja, ich kann ja sogar noch mal einen Teaser geben, weil du gerade von Weihnachtsessen gesprochen hast und Lebkuchen und Spekulatius. Ich werde auch kurz über Weihnachten sprechen in diesem Podcast. Vielleicht völlig unerwartet für dich. Was haben wir heute dabei? Wir haben gerade schon das von dir angesprochene Mark Wahlberg-Vehikel, sage ich mal, da mit dabei. Wir haben Play Dirty, also ein US-Action-Film, der bei Prime Video startet. Wir haben Alpha-Männchen, eine deutsche Comedy-Serie bei Netflix. Und natürlich auch dein Interview mit dem Hauptdarsteller Tom Beck. Dann haben wir Euphorie. Das ist ja bei uns sowieso mal das Motto, aber diesmal auch als Serie, eine Jugenddramaserie, die bei RTL Plus zu sehen ist. Und zu guter Letzt haben wir The Lost Bus. Und da kommt dann der eingangs angesprochene Matthew McConaughey zum Einsatz in einem Katastrophenfilm bei Apple TV Plus.
Genau, und bevor wir starten, von mir natürlich nochmal der Aufruf an euch, abonniert diesen Podcast gerne, aktiviert die Glocke und folgt uns gerne auch bei Instagram, allyoucanstream_podcast, dann erfahrt ihr immer, wenn eine neue Folge am 1. und am 3. Freitag des Monats erscheint. So, Mark Wahlberg war das Stichwort gerade eben und ich muss ja ehrlicherweise sagen, bevor wir jetzt über Play Dirty reden, seinen neuen Film bei Prime Video, dieses Play Dirty hat bei mir schon wieder so Assoziationen ausgelöst. Ich habe ihn damals in Ted gesehen und das war der Moment, wo ich gesagt habe, das ist einfach nicht meine Art an Humor und da hatte er bei mir einen dicken, fetten Stempel drauf. Es tut mir wirklich leid, aber da war bei mir die Schublade auf.
Ein positiver Stempel?
Nein.
Oder
okay. Es war einfach nicht meine Art an Humor, das muss ich hiermit ganz offen zugeben. Also sehr, sehr harter Humor. Humor, herber Humor, war nicht meins.
Aber das sind zwei Filme in wahrscheinlich 40, die er bisher gemacht hat. Also bei mir hat er ein ganz anderes Label, aber dazu komme ich ein bisschen später. Aber es ist interessant, dass du ihm sowas nicht vergeben hast.
Ja, ich glaube, das sind so Sachen, wenn du die in sehr prägenden Zeiten deines Lebens irgendwann mal gesehen hast, die Filme oder so, dass wenn du die Schauspieler da gesehen hast, dann werden die diesen Stempel auch nicht wieder los. Ist natürlich gut, dass er den nicht in der Allgemeinheit hat. Und ich gebe zu, Mark Wahlberg hat viele tolle Sachen auch gemacht. Aber von Ted, also da zehre ich heute noch von. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um Play Dirty, seinen neuen Action-Film, Action-Thriller bei Prime Video. Micha, um was geht's denn da?
Ja, Mark Wahlberg spielt Parker. Das ist so ein sagenumwobener, legendärer Dieb, der nach Jahren wieder nach New York City zurückkehrt. Und das hat auch einen Grund, weil da wurde er eigentlich wird er immer noch von der Mafia gejagt, wegen so einer alten Geschichte. Dann muss er aber einen Kollegen rächen, der zu Tode gekommen ist. Und es lockt der Coup seines Lebens. Und den will er durchziehen und rekrutiert dafür ein paar Spezialisten. Und das Ganze ist dann es hat so ein bisschen Anklänge von Ocean's 11 meets Comedy. Also da wären wir dann wieder auch bei Ted, auch wenn es eine andere Art von Comedy ist, aber auch so Gangsterdrama.
Das basiert auf Roman, habe ich jetzt gelesen. Kannst du da mal was zu sagen, was die Vorlage ist? Weil ich bin mir sicher, das wissen nicht alle von unseren Hörerinnen und Hörern.
Das ist auch eine ganz spannende Geschichte, weil es gibt 24 Parker-Romane, also zu dieser Hauptfigur. Der Film, der bei jetzt gedreht wurde, basiert jetzt auf keinem konkreten. Aber die Figur, die sich durch diese Romane zieht, wurde halt etabliert von Richard Stark, das war der Autor, der ist auch schon vor 15 Jahren oder so gestorben. Der wurde auch schon in den 60er Jahren verfilmt, also diese Figur des Parkers. Und später nochmal wurde auch in den 90ern Paycheck zum Beispiel mit Mel Gibson, basierte auf so einem Parker-Roman. Dann vor 12 Jahren gab es einen Parker-Film mit Jason Statham. Und jetzt ist es halt Mark Wahlberg, der diese Rolle spielt.
Ja, aber es basiert nicht auf irgendeinem von diesen Romanen, sondern es ist komplett frei erzählt dann davon.
Es ist inspiriert natürlich von der Figur und dass es jetzt keine 1:1 Adaption ist, hängt wahrscheinlich auch mit dem Macher im Hintergrund zusammen, weil Buch und Regie stammt von Shane Black. Und Shane Black wurde auch bekannt in den 80er Jahren, der hat so dieses Action-Buddy Genre in den 80er Jahren wirklich eigentlich miterfunden und neu umgedreht. Der hat Lethal Weapon damals gemacht, Last Boy Scout, dann hat er Filme wie Kiss Kiss Bang Bang gemacht, Nice Guys mit Russell Crowe und Ryan Gosling. Also der ist wirklich so ein Spezialist für diese Gangstergeschichten, die aber auch immer mehr als nur eine Prise Humor drin haben. Und wenn du den engagierst, dann nimmt er sich nicht einfach ein Drehbuch. Also dafür ist er auch viel zu kreativ und viel zu umtriebig, sondern lässt sich dann inspirieren. Und das Ganze hat halt auch so ein bisschen so ein, ja, diese Noir-Setting-Pulp-Richtung, also diese alten Gangstergeschichten und kriegen aber nochmal so einen neuen Kniff eben dadurch, was Shane Black damit reinbringt. Und Markenzeichen, eins der Markenzeichen von Shane Black, hat ein ganz besonderes. Und nach 14 Minuten, 17 Sekunden kam das, was ich bei diesem Film erwartet habe. Es kam der erste Weihnachtssong. Weil, ganz offiziell, wir haben jetzt Anfang Oktober, es ist letztlich, also ich würde ihn jetzt nicht als Weihnachtsfilm bezeichnen, aber spielt zu Weihnachten, du hast ganz viel von dem Setting, spielt in New York City, hast ein paar Weihnachtssongs, ein paar Weihnachtsbäume, die umgefahren werden und du hast Schnee.
Jetzt ist die Frage, ob das die Hörer gerade eher begeistert oder eher verschreckt, weißt du?
Ja, das müsst ihr mit eurem Gewissen ausmachen. Ich weiß auch nicht, ob der ein oder die andere vielleicht schon das erste Mal Last Christmas im Supermarkt gehört hat, als sie an den Lebkuchen vorbeigegangen sind.
Tja, ja, ja, so wie du. Hart. Ich habe gehört, du hörst das ganze Jahr, oder?
Das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Nein, ich habe Abstand genommen. Meine Kinder wollen mich immer dazu nötigen, jetzt schon Weihnachtslieder zu hören. Und ich sage, lass uns Ende November nochmal reden.
Ja, aber das ist dann ja auch legitim. Das ist dann ja nichts Besonderes mehr. Das ist dann in Ordnung. Ja, okay.
Das stimmt.
Ich sehe es ein. Mark Wahlberg habe ich gerade schon mal angesprochen. Magst du nochmal sagen, wer ist denn noch so dabei? Kennt man da Gesichter aus dem Cast?
Wir haben Rose Salazar dabei. Die kennt man vielleicht aus Alita Battle Angel. Hat sie damals die Hauptrolle gespielt. Tony Shalhoub, das ist der Hauptdarsteller von Monk. Ansonsten halt in der zweiten Reise ein paar Leute, aber das ist schon sehr, sehr stark auf Mark Wahlberg zugeschnitten, diese ganze Geschichte.
Ich finde das immer so spannend, weil gerade diese Action-Buddy-Komödien oder auch diese Gauner-Filme leben für mich immer so ein bisschen von spannenden Wendungen, weil die sind ja im Grunde immer von der Struktur her relativ ähnlich und dann unterscheiden sie sich in dem Punkt, wo ein besonders spannender Kniff irgendwie vorhanden ist. Kannst du sagen, dass dieser Film da ein bisschen aus der Reihe tanzt und dass vielleicht sowas vorhanden ist, was es dann auch besonders macht?
Du meinst dadurch, dass es keine Wendung gibt. Dadurch ist es wieder speziell.
Je besser die Wendung, desto besser der Film, weißt du?
Nee, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich hatte ja vorhin schon Ocean's 11 anklingen lassen, weil es halt auch um so einen großen Heist geht, der geplant wird, wo dann auch mal Sachen vielleicht nicht ganz nach Plan laufen. Oder du denkst als Zuschauer, es läuft nur nicht so, wer weiß. Ja, es gibt Verrat, es gibt Doppelverrat, es gibt überraschende Tode, es gibt Leute, die sich als was anderes entpuppen. Also insofern, da sind wir schon fest in diesem Genre verantwortet. Aber das, was ich vorher gesagt habe über Shane Black, den Macher, dass der ja groß geworden ist mit diesen Buddy-Action-Komödien, das ist hier nicht so der Fall. Also da hat er sich jetzt wirklich auf eine Hauptfigur mit ein paar Nebenfiguren, aber nicht dieses Duo, was so klar im Vordergrund stand, wie zum Beispiel bei Lethal Weapon, das in den 80ern der Fall war.
Da muss ich jetzt abschließend natürlich nochmal fragen, wie hat es dir denn gefallen und was glaubst du, wird es auch mich vielleicht davon überzeugen, Mark Wahlberg nochmal eine andere Chance zu geben?
Ich kann dir mal sagen, was meine Kurve der Erwartungshaltung war oder wie das so ein Wellenbad der Gefühle war für mich, weil ich habe zuerst gedacht, erstmal war mein Interesse hoch, als ich gehört habe, Actionkomödie, dann war es niedriger, weil ich gesehen habe, Mark Wahlberg spielt mit. Weil ich ihn finde, ich bin kein großer Fan, ich finde ihn immer ein bisschen farblos, muss ich sagen. Nee, also ist nicht so verortet wie bei dir durch Ted. Dann war aber mein Interesse wieder hoch, weil ich gesehen habe, ah, Shane Black, den ich super finde, macht Drehbuch und Regie. Und dann fing der Film an. Und der Film fing richtig cool an. Also sehr, sehr originell mit einer Szene, wo du erstmal gar nicht weißt, wo du bist. Und dann stellt sich raus, ah, okay, wir sind gerade mittendrin bei der Sache. Ich möchte jetzt nicht spoilern, was es ist. Der Film spielt mit Klischees, weil wir kennen ja alle diese Szene, wenn es darum geht, dass diese Gruppe von Experten müssen einen bestimmten Gegenstand klauen und irgendjemand von den Nebendarstellern sagt dann, welches Hintergrundwissen es zu diesem historischen Artefakt gibt. Und der will dann gerade anfangen, so von wegen im 15. Jahrhundert. Und Parker sagt, stopp, das brauchen wir, wollen das Ding kaufen. Ich muss jetzt nicht hören, wie die historische Geschichte, also diesen Part, der wird dann einfach geskippt, was du in jedem anderen Actionfilm hättest. Also das fand ich sehr sympathisch. Und dann ging der Film ein bisschen runter und ich habe mich gefragt, warum der für mich wieder ein bisschen runterging, weil, und ich bin wirklich kein Moralapostel, ich mag auch Actionfilme sehr gerne, aber Parker knallt wirklich ohne zu zögern Unschuldige ab, dass ich mich echt gefragt habe, das hat irgendwie in den 80ern, in Zeiten von Arnie und Stallone irgendwie funktioniert, aber das wirkt so aus der Zeit gefallen und es tut dem Film auch nicht gut. Wenn du so einen total skrupellosen, soll ja eigentlich so ein Gentleman-Dieb sein, aber so einen total skrupellosen Typen hast, wie weit willst du dann mit dem gehen durch diesen Film? Und da kommt dann wieder Mark Wahlberg, den ich, wie gesagt, als ein bisschen farblos empfinde. Und wenn du dann einen stärkeren Schauspieler, jemanden mit mehr Charisma gehabt hättest, dann wäre es vielleicht noch was anderes gewesen. Weil eigentlich, das ist schon seit Jahren in der Planung, dieses Projekt, eigentlich sollte Robert Downey Jr. die Hauptrolle spielen, der jetzt nur noch Produzent ist. Das wäre vielleicht noch mal was anderes gewesen. Also, es ist wirklich, als Fan von Action-Komödien kann man seinen Spaß haben, gerade in der ersten Hälfte, aber dann wird es wirklich ein bisschen ein sehr, sehr wilder Mix aus diesem knallharten Crime-Drama und Humor.
Ihr könnt euch selbst überzeugen von Play Dirty. Der Film ist bereits bei Prime Video verfügbar.
Melanie.
Ja, ich dachte, wir wären bei Mel, aber gut, ist in
Ich
Ordnung.
dachte, wir wären bei Melly, aber das, nee, das soll ich ja nicht mehr sagen.
Ja, gut.
Also Mel ist gar nicht so lange her. Kannst du dich noch daran erinnern, dass wir über Softies gesprochen haben?
Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Die Serie mit Damian Hardung,
Die
genau.
Serie mit Damian Hardung. Die andere Serie mit Damian Hardung, muss man ja dazu sagen, seit es Maxton Hall geht. Obwohl die dritte, ne, er war ja auch bei, gestern waren wir noch Kinder, oder? Naja.
Ja, und bei Club der Roten
Es.
Bänder und
Ja, aber da ist ja
also
raus, ne? Aber so aktuelle Serien.
gestern
How
waren wir
to
noch
Sell
Kinder,
Drugs.
läuft nicht mehr, ne? Das, oder das
Doch, aber
wollen die
da
doch
kommt eine zweite.
fortsetzen.
Da kommt eine zweite Staffel, ich glaube.
Ja,
Also
aber
wenn es
vielleicht.
jemand wüsste, dann doch du. Du
Ja,
bist doch
sie haben es mal
unsere Damian
angekündigt.
Hardung-Korrespondentin.
Klar. Ja, unbedingt. So würde ich es auch
Im
formulieren, ja. Genau.
Außenbüro in Maxton Hall.
Ja, genau. Ja, nee, aber jetzt sprechen wir über
Ja, aber
eine andere Serie.
darüber können wir ja durchaus schon mal sagen, dass du am Set von Maxton Hall 2 warst.
Das stimmt, genau. Von der zweiten Staffel, die jetzt im Anfang November kommt. Das können wir ja vielleicht auch schon mal sagen. Das wissen auch schon alle Fans.
Anteasen. Und dann wirst du auspacken, ne, was du da gesehen hast, weil das war wirklich unglaublich. Also
Wahnsinn,
darfst jetzt
ja.
noch nicht drüber reden,
Mm-mm.
aber Anfang November darfst du es.
Ja, schaltet ein, hört rein. Könnt gespannt sein.
Aber jetzt wollten wir eigentlich was ganz anderes. Also Softies war die Serie damals und die hat sich ja auch schon mit dem aktuellen Männerbild auseinandergesetzt, was so junge Männer umtreibt, wie sie so ein bisschen gefangen sind zwischen den Erwartungen und dem Bild als Mann. Jetzt haben wir eine Serie, die einen ähnlichen Fokus hat, aber eine andere Generation von Männern in den Fokus nimmt. Oder, Melanie?
Ja, ich finde es so witzig, wenn ich das mal reflektiere, weißt du, so als Frau um die 30, mit welcher
Warum du sie.
Generation Männer ich mich jetzt.
Und du fragst dich gerade, warum du immer diese Themen übernehmen musst bei einem Podcast, wo auch ein Mann in dem Zweierteam drin ist.
Das ist
Aber das ist eine andere Geschichte.
der Blick von außen, ne?
Der Blick
Ja,
von außen, genau. Ja,
also.
ich spreche natürlich über Alpha-Männchen. So viel muss noch sein. Netflix, ab sofort verfügbar, 8 Folgen. Du hast mit Tom Beck gesprochen, den wir ja kennen aus, zum Beispiel aus Einstein, aus Cobra 11. Um dir jetzt nochmal die Rampe zu bauen, welche Generation betrachten wir denn jetzt unter dem Brennglas in Alpha-Männchen?
Ja, wir gehen ein bisschen weiter als bei Softies. Wir haben diesmal vier Herren um die 40 bzw. Mitte 40, also die dementsprechend auch mitten im Leben stehen. Einer davon ist Tom Beck. Und die haben alle ihre ganz eigenen Probleme. Bei dem einen läuft es in der Beziehung nicht mehr so gut. Die haben keine Zeit für Zärtlichkeit, weil der Job eben da ist, weil die Kinder da sind, weil man eben überhaupt nicht mehr zum Leben kommt in der Form. Da ist die Frau entsprechend unzufrieden. Einer hat Karriereambitionen, bekommt dann eben eine junge Chefin vor die Nase gesetzt. Ganz, ganz schlimm, obwohl er selbst der Meinung wäre, dass er diesen Job eigentlich verdient hätte. Dann natürlich. Ist einer noch, natürlich, auch logischerweise, dann ist einer dabei, der ist geschieden, kommt nicht über die Frau hinweg. Und ja, so haben wir diverse Konstellationen, wo es eben im Leben der Männer Mitte 40 hoch hergeht.
Tom Beck, haben wir schon erwähnt, wer ist noch dabei?
Genau, Tom Beck habe ich bereits angesprochen, bekannt aus Cobra 11, das muss man immer nochmal, Alarm für Cobra 11, das muss man immer nochmal erwähnen. Moritz Fürmann ist unter anderem mit dabei, den ich später auch nochmal erwähnen werde, weil der bei Euphorie auch mitzusehen ist, wie ich sehr überrascht festgestellt habe. Serkan Kaya ist mit dabei.
Entschuldigung, das ist immer krass, ne? Wenn man Leute in so ganz kurzem Abstand in ganz unterschiedlichen Produktionen, die auch eine ganz unterschiedliche Richtung gehen sehen, oder?
Ja, da war ich auch so ein bisschen irritiert. Vor allem, weil ich in dem Moment nicht damit gerechnet habe, dass ich ihn dann sehe. Aber das ist immer so eine Sache. Ich finde, da zeigt sich deren schauspielerische Vielfalt ja auch ganz gut. Weil du da dann nochmal siehst, okay, ich habe ihn jetzt in der Schublade, um bei der Bildthematik zu bleiben. Und dann packe ich ihn nochmal in eine andere Schublade rein. Also es funktioniert immer ganz gut, wenn ich die Leute da mal anders sehe. Und Moritz Fürmann ist für mich ja auch so ein typischer, der spielt grandios, den sieht man aber ganz, ganz oft in so Nebenrollen, wo man ihn dann irgendwie nicht erwartet. Und davon haben wir im deutschen Fernsehen ja wirklich einige, die wirklich ganz, ganz toll spielen. Und wo man dann immer denkt, ach guck mal, da ist der wieder. Aber nie in so einer Hauptrolle, wo sie wirklich mal komplett im Fokus stehen.
Mich würde mal interessieren, wie sehr kommt dir dieses Szenario aus dem echten Leben bekannt vor, von den Männern in diesem Alter, die halt diese Probleme mit sich bringen oder haben, die du gerade genannt hast, und wie viel war überzeichnet? Und bevor du antwortest, behalte im Hinblick, dass Tom Beck und ich ungefähr im gleichen Alter sind.
Hast du Angst, dass ich dich gerade runtermachen könnte?
Also du kannst ganz frei sprechen, wir sind unter uns.
Aha. Ich wollte gerade sagen, ich kenne nicht so viele Männer in dem Alter, aber das hast du jetzt gerade persönlich widerlegt. Ich glaube, also das Ganze basiert ja auf einer Vorlage, auf einer spanischen Serie. Also die haben sich das jetzt nicht aus den Fingern gesaugt. Das war Machos Alpha, so spricht man es glaube ich aus, was halt auch schon vielfach adaptiert worden ist. Da greifen die jetzt auch drauf zurück. Also das Thema scheint auch in unterschiedlichen Ländern eine Rolle zu spielen.
Das stimmt, ja.
Und es sind Thematiken, die man aus dem echten Leben tatsächlich durchaus nachvollziehen kann. Also ich glaube, dass das männliche Ego schon entsprechend gekränkt wäre, wenn man 20 Jahre auf etwas hinarbeitet und dann eben eine junge Frau vor die Nase gesetzt bekommt. Das ist natürlich durchaus realistisch. Die Frage ist natürlich, wie gehen diese Serien da immer mit um? Weil ich finde, das ist so ein Charakteristikum jetzt auch deutscher Produktion, dass du wirklich diese Serien hast oder auch diese Filme, wo wirklich sehr, sehr viel mit Klischees gearbeitet wird, auch mit diesem Männerbild in dieser Altersklasse oder vielleicht noch ein bisschen weiter drüber, die halt nicht verstehen können, wie sich die Gesellschaft mittlerweile verändert hat. Das finde ich irgendwie ganz spannend, weil ich musste da zum Beispiel an Alter weißer Mann denken. Jetzt mit Jan-Josef Liefers, wo das ja auch so eine Thematik war. Und das sind so Sachen, die tauchen immer wieder auf und die behandeln wir immer wieder in deutschen Produktionen. Und das hat natürlich Potenzial, drüber zu lachen. Aber manchmal denkt man sich so, okay, das habe ich jetzt schon 20 Mal gesehen. Brauche ich es jetzt wirklich nochmal?
Ist denn jetzt Alpha-Männchen, ist das eher auf der Seite der Comedy anzusiedeln oder eher wirklich so als Anregung zum Nachdenken oder wo es dann wirklich mehr um die Aussage dieser ganzen Geschichte geht?
Ich glaube, es versucht ein bisschen die Balance zu schaffen, aber es ist tatsächlich eher als Comedy-Serie angelegt. Und wenn man das vergleicht mit Softies, das war ja damals vor ein paar Monaten, ein Abschlussprojekt von Männern, die sich auch ungefähr in der Altersklasse bewegt haben, das war schon ein bisschen dramatischer und das hier setzt jetzt wirklich so auf den Comedy-Faktor, den das mit sich bringt, wenn die Frau halt zu Hause sitzt und dann vom Mann doch wieder irgendwie eine Abfuhr bekommt, weil er zu müde ist.
Mir ging ja im Trailer in einem Moment das Herz auf, weil in dem Trailer war ein C64 zu sehen. Der beste Computer aller Zeiten aus den 80er Jahren. Aber das nur am Rande.
Du, Michael kennt sich wieder, systematisch.
Auf jeden Fall. Also das fiel dann schon auf tatsächlich. Da fühlte ich mich als Nerd abgeholt. Du hast Tom Beck interviewt zur Serie und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen, Tom Beck.
Hi, hi Melanie.
Wir sprechen über Alpha-Männchen und da liegt jetzt zum Einstieg natürlich die Frage nahe, wie viel Alpha-Männchen steckt denn so im Alltag eigentlich in dir?
Naja, wir haben ja 4 verschiedene Alpha-Typen hier in dieser Serie und ich würde sagen, von Ulf steckt sehr wenig in mir, von den anderen tatsächlich ein bisschen mehr. Ulf ist natürlich schon der extremste Alpha-Typ hier von den 4 irgendwie und da tue ich mich schon teilweise schwer mit seinen Sichtweisen.
Mit welchen Problemen kämpfen denn die 4 da eigentlich in der Serie und was ist besonders so das Problem dann auch deiner Figur?
Also letzten Endes kämpfen, glaube ich, alle mit dem Thema Kommunikation und Selbstreflexion und bei Ulf ist das... Ja, ist das schon sehr extrem, dass er sich so sehr durch sein Außen, sein Äußerliches definiert, also seine Stellung, sein Job, sein Verdienst, seinen gesellschaftlichen Rang, glaube ich, das ist für ihn wahnsinnig wichtig, auch sieht sich in der Versorgerposition, also er hat wahnsinnig schon sehr veraltete, also oder damals klassische, aber eigentlich sehr veraltete, Denkweisen und ist gefangen in so alten Strukturen und deswegen kann ich damit halt nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil es das in meinem Leben eigentlich nie gab, so richtig. Klar entdeckt man immer so ein bisschen so eine Seite von den Figuren an einem selbst, bei der man dann dachte, oh krass, wusste ich gar nicht, dass ich das hab, scheiße, ja, okay, muss ich mal irgendwie vielleicht mal abstellen, aber das ist ja der Vorteil dann unserer Generation, glaube ich, dass wir da schon reflektierter sind und das dann zumindest wahrnehmen. Ob wir es dann schaffen, das abzulegen, ist ja die andere Geschichte, aber zumindest sind wir uns dessen bewusst, ja.
Es gibt ja schon diesen Herbert Grönemeyer-Song, wo er sich so ein bisschen damit beschäftigt, wann ist ein Mann ein Mann? Hast du nach den Dreharbeiten anders darüber gedacht, als du es vor Beginn der Dreharbeiten getan hast?
Ich glaube nicht. Nee, also ist nicht so, dass ich... die Serie kam eigentlich so, glaube ich, auch in meinem Leben zur richtigen Zeit. Also ich habe schon die letzten Jahre, glaube ich, schon mich auch mit vielen Themen auch befasst, mit denen sich diese Männer da auch befassen. Und das bringt wahrscheinlich auch so das Alter und die, nennen wir es immer Midlife-Crisis, wenn es denn diese überhaupt gibt, so mit sich, dass man ab einem gewissen Punkt und gerade auch als Mann vielleicht jetzt mit dem Männerbild im Wandel dann schon auch sehr darüber nachdenkt, ja, wie man selber als Mann ist oder was eben einen Mann, was einen Mann ausmacht, die Frage habe ich mir ehrlich gesagt noch nie gestellt, ehrlich gesagt, weil das finde ich irgendwie so, das ist so wie wenn man so ein Anmach-Tipp in so einer Zeitschrift liest oder so, dass man so sagt, so das ist jetzt ein Rezept und damit geht man jetzt los und so muss man jetzt als Mann sein und so, das ist doch Quatsch. Also ich meine, jeder ist individuell und jeder ist irgendwie anders Mann für sich und das habe ich irgendwie, ich mag das auch nie, ich mochte nie irgendwie, dass man über mich so ein Konzept stülpt oder mich in eine Schublade steckt oder so und deswegen kann ich damit auch echt relativ wenig anfangen, so mit so einem Leitfaden, wann ist ein Mann ein Mann?
Ich finde, das ist so ein ganz spannender Balanceakt, den ja auch diese Serie da jetzt macht, so dieses auf der einen Seite die Klischees, die natürlich vorhanden sind und auf der anderen Seite auch so dieser Spagat Richtung Realität. Inwieweit hattest du denn da vielleicht auch Sorge, als du das Drehbuch in die Hand bekommen hast, ob das gelingen kann oder ob man damit in irgendwelche Fettnäpfchen auch tritt?
Das ist doch schön, wenn man in Fettnäpfchen tritt. Also ich meine, das ist doch auch ein bisschen, das soll ja auch ein bisschen anstoßen. Also wenn wir jetzt nirgendwo reintappen oder wenn wir alles total glatt und politisch korrekt erzählen, und dann fängt da, glaube ich, keiner an, mal drüber nachzudenken. Also es ist schon so, gewählt und bewusst auch dafür, bewusst dafür entschieden, dass wir auch an der einen oder anderen Stelle die Figuren so überspitzt und so radikal teilweise oder irgendwie extrem darstellen, dass man halt schon genauer hinhört und denkt so, was ist mit dem falsch oder was ist da, was ist die Angst dahinter, wieso ist der so? Und dass man dann auch mal ein Fettnäpfchen tappt, ist schon durchaus gewollt, glaube ich.
Gibt es so ein Klischee über Männlichkeit, was dir jetzt im Laufe der Dreharbeiten irgendwie in den Kopf gekommen ist, wo du sagst, das nervt mich so richtig, das kann ich einfach nicht mehr hören?
Ein Klischee über Männer? Da müsste ich mich jetzt mit der ganzen... muss ich gerade drüber nachdenken. Ich kann mich ja nicht mit allen identifizieren, so. Also ein Klischee über Männer, das mich nervt. Ich glaube, es gibt so ein Klischee, dass Männer immer so den Weg wissen. So, und ich habe zum Beispiel gar keinen Orientierungssinn. Deswegen, das nervt mich nicht, aber es nervt mich an mir, das nervt mich eigentlich auch nicht. Ich kann vieles von den Klischees einfach auch nicht, kann ich nicht bestätigen. Ich kann auch keine Entscheidungen treffen, wie du an dieser Antwort merkst. Das sagt man ja auch über Männer so. Über echte Männer sagen, die müssen ja auch ganz klar Entscheidungen treffen und gehen voran und hier haben einen Plan und sind ein Macher und so. I don't know. Ich habe mich nie wiedergefunden in diesen Klischees. Also teilweise natürlich auch schon mit so bestimmten Verhaltensmustern, die man halt irgendwie auch so vorgelebt bekommen hat. Aber ja, habe immer ein Problem damit gehabt, das so über mich drüber stülpen zu lassen, glaube ich.
Das basiert ja auf einer spanischen Serie. Hast du dir das Original vorher angeschaut, bevor du dich mit dieser Produktion hier auseinandergesetzt hast?
Nein, ich habe es mir weder vorher noch jetzt nachher angeguckt. Ich glaube, ich schaffe das nicht, das wegzuschieben aus meinem Kopf, wenn ich es mal gesehen habe. Ich möchte mich da auch ungern an irgendwas orientieren. Also ich habe das gelesen, ich habe eine Vorstellung von der Figur. Ich wurde durch verschiedene Gremien, die das entschieden haben, besetzt in einem Casting-Prozess. Also da haben sich auch andere Leute bestimmt Gedanken drüber gemacht, ob ich da auf diese Figur passe oder nicht. Und so, wie ich sie angelegt habe, hat das anscheinend auch den Leuten, die das entschieden haben, irgendwie einigermaßen gefallen. Und deswegen habe ich darauf eigentlich auch vertraut und habe gesagt, nee, ich sehe den Wolf so, ich möchte den so mit mir, mit meiner Erfahrung, mit dem, was ich aus mir schöpfe, eben kreieren. Und da möchte ich mich an nichts anderem orientieren und auch nicht Gefahr laufen, dass ich da irgendwie reinschlittere, weil ich es halt eben schon mal gesehen habe und dann das irgendwie so im Hinterkopf habe.
In dem Zeitraum, wo jetzt die Serie startet, starten noch diverse andere Remakes, also deutsche Remakes von internationalen Stoffen. Ich habe mich so gefragt, gehen uns so ein bisschen die Stoffe aus? Also, weil es gibt, sind dann immer wirklich Remakes. Hast du das Gefühl, dass das auch Chancen oder Risiken mit sich bringt, wenn man so viele Stoffe eigentlich adaptiert, wenn du da mal so drauf blickst?
Nee, ich glaube nicht, dass es am Mangel an Stoffen oder Ideen liegt. Ich glaube, da müsste man mal Netflix zu befragen, warum man das so macht. Die werden da bestimmt ihre Analysen und Erfahrungswerte haben. Und ich in dem Fall kann es nur begrüßen, weil ich mich wahnsinnig gefreut habe, dass ich diese Serie drehen durfte. Aber ich glaube nicht, ich kriege auch immer noch mit, bin ja auch parallel auch am Sachen dran, am Entwickeln und so. Ich merke, dass da einige Ideen und Stoffe im Umkreis sind. Letzten Endes liegt es ja nicht in meiner Macht, was dann produziert oder in Serie geschickt wird und was nicht. Aber ich glaube, da ist genügend Kreativität da.
Du hast vorhin mal gesagt, das war im Hinblick auf Männlichkeit, dass du nicht gerne in Schubladen gesteckt wirst. Jetzt habe ich, wenn ich mal auf so deine Karriere blicke, mich mal so gefragt, gibt es so Rollen? Und ich habe da jetzt eine irgendwie im Kopf, wo du sagst, das ist vielleicht eine, wo du dich freischwimmen musstest im Laufe deiner Karriere, wo vielleicht Produzenten, wenn sie dich besetzt haben, auch immer irgendwie einen gewissen Figurentypus von dir im Kopf hatten.
Welche hast du denn im Kopf?
Ich habe es damals nicht gesehen, aber jedes Mal, wenn ich in meinem Umfeld den Namen Tom Beck erwähne, ist sofort Alarm für Cobra 11 wieder irgendwie im Hommage. Hast du das Gefühl, das ist wofür du dankbar bist, dass es dich begleitet hat? Oder nervt dich das irgendwann, wenn du immer wieder auf irgendwas reduziert wirst?
Nee, ich bin schon auch dankbar, muss ich sagen. Also klar ist es irgendwie, es nervt mich nicht, aber ich finde es einfach teilweise wirklich super seltsam, dass es, wir sind jetzt im Jahr 2025 und ich habe die letzte Folge im Jahr 2013 gedreht und es ist wirklich 12 Jahre her und es ist ja in dieser Film- oder Serien-, Fernsehwelt, wie auch immer, ja schon echt eine Ewigkeit. Und dass ich da jetzt immer noch drauf angesprochen werde, das freut mich irgendwie auch, weil wir da halt einfach eine, glaube ich, eine ziemlich prägende Geschichte gemacht haben, die damals ja immer noch irgendwie fast oder mehr als 5 Millionen Menschen geguckt haben im TV. Das war ja noch eine ganz andere Zeit. So lange ist das nämlich schon her, ist echt crazy. Und dass das halt vielen Leuten in so guter Erinnerung geblieben ist, freut mich. Also klar, es ist halt natürlich, bin ich natürlich nicht nur der Typ von Cobra 11, weil ich habe natürlich auch wahnsinnig viele andere Sachen gemacht. Aber wenn die Leute jetzt dann ab dem 2. Oktober sagen, Mensch, das ist doch der Ulf von Alpha-Männchen, dann wird sich ja sowieso alles ändern. Von daher bin ich da ganz entspannt.
Guckst du die Sachen? Also guckst du die mit Familie oder mit Freunden dann hinterher? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, ich ertrag's nicht, ich gehe dann raus, wenn die das schauen wollen?
Nee, ich gucke das natürlich schon auch gerne. Also man hat da jetzt auch ganz viel Leidenschaft und Zeit reingesteckt. Ich bin jetzt schon froh, dass ich, also das habe ich mir jetzt erstmal, es gab ein Screening, da hatte ich leider keine Zeit fürs Team und so und für die ganzen Schauspielenden, aber ich bin froh, dass ich es mir jetzt erstmal alleine angucken konnte, so sagen wir mal so. Ich jetzt direkt so im Raum mit allen und dann, oh, weiß ich nicht, weil so ein Screening oder so eine Premiere ist ja dann meistens schon so, dass die Leute nicht wirklich die Wahrheit sagen danach und was ich auch verstehen kann, ich habe bei meiner ersten, als ich studiert habe noch, da habe ich, war ich im Theater und dann habe ich gedacht, weil wir ja auch alle so hart rangenommen wurden im Studium und dann ist man mit Kritik ist ja nicht gespart worden und dachte ich, ja, nee, okay, wenn man dann, man muss ja auch offen reden und dann habe ich danach, die Leute kamen von der Bühne und haben mich gefragt, wie fandst du es? Und ich habe gesagt, so, ja, ich fand es ehrlich gesagt wahnsinnig langweilig und das hatte echt Schwächen und den fand ich gar nicht und die habe ich gar nicht geglaubt und dann habe ich gemerkt, dass das vielleicht auch nicht der richtige Weg ist nach einer Premiere und seitdem weiß ich, dass an der Premiere eigentlich immer gelogen wird, was auch gut so ist. Und deswegen wollte ich mir das erstmal so für mich angucken. Und also ich konnte auch nicht, wie gesagt, beim Screening, aber das war auch ganz gut so. Aber generell gucke ich mir das gerne mit Leuten an und teile das auch gerne, weil da bin ich ja auch stolz drauf, wie gesagt. Ich habe ja jetzt auch da viel Blut und Schweiß investiert und dann möchte man das schon auch gerne teilen.
Alpha-Männchen ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Tom Beck, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Wir kommen zu unserem nächsten Thema und da klingt der Serientitel eigentlich nach guter Laune. Wir reden nämlich über Euphorie, eine neue Serie bei RTL Plus, ab jetzt verfügbar. 8 Folgen hat das Ganze. Aber ganz so positiv, wie der Titel es vermuten lässt, sind die Gefühle dann in Euphorie doch nicht, oder Melanie?
Das kommt drauf an, was man nimmt, ne? Also dann da.
Alles da eine Frage der Dosis, meinst du?
So ein bisschen. Also es geht um eine 16-jährige Schülerin, die gleich zu Beginn der Serie in eine Psychiatrie eingewiesen wird, weil sie mit der Welt nicht mehr so ganz zurechtkommt. Was sie so sympathisch macht, aus meiner Sicht, ist, dass es ein ganz normales Mädchen ist. Wirklich, die hat mit einer Erkrankung der Eltern zu kämpfen. Dann hat der andere Elternteil eine Depression und dann ändert sie sich immer mehr und muss dann letztendlich in die Psychiatrie. Kommt wieder, wird von niemandem verstanden und gerät dann in so eine Dreiecksbeziehung rein, wo sie erstmals das Gefühl hat, sie wird verstanden, aber das ist dann so eine Abwärtsspirale, in die sie dann systematisch gerät. Und ja, Drogen spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Ich muss ja zugeben, es ist eine deutsche Produktion. Die Namen der Darsteller haben mir nichts gesagt auf den ersten Blick. Kannst du da ein bisschen weiterhelfen, dass man die vielleicht doch aus der einen oder anderen Produktion vielleicht doch kennen könnte?
Ja, bei der Hauptdarstellerin muss man ehrlicherweise sagen, dass du sie wahrscheinlich nicht aus einer Schauspielrolle kennen wirst, aber du wirst sie aus dem Synchronbereich kennen. Du bist ja selbst großer Synchronfan, der ja Akjol, deren Onkel Peter Flechtner ist. Vielleicht sagt dir der Name was.
Yes, absolut. Modern Family. Phil, Vater Phil spielt und Ben Afflecks Stimme.
Ja, also das ist ihr Onkel und dementsprechend, also da möchte ich jetzt nichts unterstellen, die Dame hat ein wahnsinniges Talent, aber sie ist in der Synchronbranche auch schon lange sehr, sehr aktiv, hat in die Tribute von Panem unter anderem Rue gesprochen, damals in der Version mit Jennifer Lawrence war sie das kleine Mädchen, was da mit dabei war und bei Ich einfach unverbesserlich hat sie mitgesprochen, also sie hat schon sehr, sehr viel gemacht und das ist jetzt so eine ihrer ersten großen TV-Rollen beziehungsweise Streaming-Rollen, sie war natürlich in kleineren Sachen auch schon mit dabei. und haut einen um. Das muss ich ganz ehrlich sagen, die ist derart stark und spielt mit ihren Augen. Du guckst in dieses Gesicht und es passiert so viel da drin. Da sind so viele Emotionen, dass du wirklich das Gefühl hast, du gehst mit diesem Mädchen einfach mit und durchlebst alle Höhen und Tiefen, die diese Figur da gerade durchlebt.
Ach cool, das klingt ja schon mal sehr gut. Die Stimme muss ich mir auf alle Fälle mal anhören. Vielleicht habe ich die auch schon mal gehört. Ja, Peter Flechtner, super. Ganz, ganz tolle Stimme. Die Macher haben vorher unter anderem Zeitverbrechen gemacht, was ja auch eine super Serie war, auch bei RTL Plus, auch bei uns ja mal besprochen worden, was ja auch schon mal, sage ich mal, ein gutes, so eine Art Gütesiegel sein kann.
Ja, das stimmt. Also diese Geschichte macht halt optisch wahnsinnig viel her. Also die spielen sehr, sehr mit dieser Gefühlswelt der jungen Darsteller und versuchen das eben auch auf bildlicher Ebene entsprechend darzustellen. Wenn du quasi ein ganz, ganz großes Tief hast in Sachen Depressionen, wird sehr, sehr viel mit Dunkelheit gearbeitet. Es wird sehr, sehr viel direkt in die Kamera gesprochen. Also sie nimmt Kontakt zu den Leuten auf, mit denen sie kommuniziert, also zu uns als Zuschauer, und holt dich quasi ab und hebt dich rein in diese ganze Geschichte. Und das macht es natürlich sehr, sehr intensiv.
Ich habe auch den Eindruck, dass auch das wieder Konjunktur hat, oder? Dieses Brechen der vierten Wand.
Ja.
Dass das immer häufiger als Stilmittel verwendet wird seit ein paar Jahren.
Ja, zuletzt bei Chabos hatten wir das ja neulich auch. Da musste ich jetzt so ein bisschen dran denken. Da war das auch so, dass der die ganze Zeit mit uns als Zuschauer gesprochen hat.
Bei Chabos, es fing, glaube ich, an, so dieses Comeback mit Fleabag, die ist ja wirklich dann auch so als durchgängiges Stilmittel und dann ja auch wirklich bis zum Serienfinale durchgehalten. Ich habe gestern eine Serie gesehen, nur mal kurzer Einschub. This is going to hurt. Diese britische Krankenhausserie über den Klinikalltag, diesen verrückten Kindergarten. Und da gab es dann eine Szene, wo die Hauptfigur die ganze Zeit so Kommentare gibt, sich an den Zuschauer wendet, um das zu erklären, auch ein bisschen um Dampf abzulassen. Und plötzlich sagt er was über einen anwesenden Vater, er ist Gynäkologe, und sagt was über den Vater, was Beleidigendes, und der kriegt das mit und sagt, Mist, das wollte ich eigentlich Ihnen erzählen, den Zuschauern. Und hatte sich praktisch da vertan, wen er das jetzt nun
erzählt. Das ist herrlich, das mag ich sehr.
Eine schöne Szene. Aber sag mal, ich hatte es vorhin ja angedeutet, Umsetzung einer internationalen Skandalserie. Vielleicht kannst du noch mal was zur Entstehungsgeschichte von Euphorie sagen, wem da vielleicht so ein bisschen was im Hinterkopf klingeln könnte.
Ja, ich glaube, da wird bei ganz vielen was klingeln, weil ehrlicherweise ist der Titel jetzt auch nicht so kreativ gewählt, wenn man sich die anderen Versionen anguckt. Das Ganze basiert im Ursprung auf einer israelischen Serie, die aber natürlich nicht nur da genutzt wurde, sondern die, womit wir wieder beim Thema Remakes wären, auch international eben entsprechend aufgegriffen worden ist. In Amerika unter dem Titel Euphoria. Ganz, ganz großes Ding. Zendaya hat damals zweimal, glaube ich, den Emmy dafür bekommen, als beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie. Also wirklich hochgelobtes Projekt. Sydney Sweeney unter anderem, die dabei war und da ganz, ganz groß geworden ist. Also da werden wirklich Abgründe der Figuren deutlich und entsprechend natürlich auch eine Möglichkeit für die jungen Darsteller, da ganz, ganz viele Variationen ihres Könnens eben zu zeigen.
Und der neue James Bond, Jacob Elordi.
Das ist jetzt noch nicht so ganz geklärt.
Es ist noch nicht spruchreif, Entschuldigung.
Wir können ja auch bei Zendaya und Tom Holland bleiben. Der war doch auch im Gespräch, oder?
Die waren nur bei dir im Gespräch. Auf deinem Abstimmzettel war er, glaube ich. Hast du den da selbst dazu geschrieben?
Das war Daniel Radcliffe,
genau. Genau, ja. Die beiden wären es garantiert nicht. Aber es ist spannend, weil ich war auch erinnert, kennst du noch Skins, diese britische Serie?
Nee, sagt mir auch gar nichts.
Mit dem ganz, ganz jungen Nicholas Holt.
Oh.
Der auch in so einer Jugendserie, wo es auch viel um Drogen und auch um Sex ging. Also es war nach About a Boy, aber eben vor seinen Erwachsenenrollen. Es ist natürlich so ein unendliches Thema, dass du eine Jugendserie drehen kannst, die halt sehr, sehr aktuell ist. Ich finde es ja ganz interessant. Einer der Macher hat, glaube ich, gesagt, ja, auf die Frage schon praktisch diese Kritik vorweggenommen, von wegen, ja, das ist jetzt wieder ein Remake, ein deutsches Remake. Und da meinte er auch, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, aber das israelische ist vor 13 Jahren gestartet, die US-Version ist vor 6 Jahren gestartet und jetzt hat man die Chance halt nochmal aktueller zu sein. Kannst du da irgendwie sehen, in welcher Art und Weise vielleicht dieser Vorteil auch von der deutschen Version genutzt werden konnte?
Ja, das ist mir direkt zu Beginn aufgefallen, weil ich das ganz spannend fand, wie sie die Krise dieser jungen Hauptdarstellerin aufgegriffen haben, die so nach unten gebracht hat. Weil dann hast du wirklich diesen Einschub, wo sie dann sagen, ja, dann war mein Vater krank, dann war meine Mutter krank, dann kam Corona, dann ist die Welt irgendwie gefühlt so in den Abgrund gegangen, wenn man sich die ganzen Nachrichten angeguckt hat. Also, dass solche Sachen da entsprechend aufgegriffen werden und das natürlich auch ganz, ganz viel mit, das wird in den anderen Produktionen natürlich auch eine Möglichkeit gewesen sein, aber ganz, ganz viel auch mit sozialen Medien gearbeitet wird, wo du dann, es ist zum Beispiel ein Sextape da, was sich dann verbreitet, wo sie eben mit einem Jungen aus ihrer Schule was hatte und wo das dann plötzlich alle wissen, was sie dann auch eben nach unten zieht. Also da sind sie schon dabei, die Sachen ganz, ganz aktuell aufzugreifen. Und was ich so schön finde, ist, dass diese junge Figur halt für alle wahnsinnig greifbar ist, weil ich glaube, diese Generation, die genau das mitgemacht hat, kann super gut nachvollziehen, was die eigentlich nach unten zieht und sich da wirklich sehr, sehr drin sehen auch.
Ich weiß nicht, was du bisher für so ein Feedback gehört hast oder von Reaktionen, auch Social Media. Da ist dann eine Menge Argwohn dabei, finde ich teilweise. Wenn es das heißt, von, ja, jetzt macht RTL Plus, ausgerechnet RTL, dann einen deutschen Ableger von Euphoria. Ich finde es so witzig, dass sich die Leute über ein Remake beschweren. Teilweise die gleichen Leute, die selbst nicht wissen, dass die US-Version auch schon ein Remake war.
Ja, das finde ich auch so absurd. Ich wusste das ursprünglich, also ich wusste das jetzt schon, aber ursprünglich wusste ich das auch nicht, dass das auch ein Remake ist. Und ich möchte ja nur kurz anmerken, dass ich zu neulich schon mal auf Remakes ein bisschen rumgehackt habe,
Nein,
insbesondere wenn die einen Oscar bekommen.
aber muss, also ich finde, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Das ist schon eine Folge her, also 2 Wochen, Melanie. Das kann man mal vergessen.
Ja, gut, okay.
Und es war ja auch völlig ohne Substanz. Es war ja,
Ging aufs
du hattest ja,
Prinzip.
du hattest ja die praktisch die Kopie noch nicht mal gesehen, oder? Oder hattest du ihn auch
Nee,
gesehen?
aus
Du hast ihn
Prinzip
aus
nicht,
Prinzip
natürlich
nicht.
nicht. Nein, 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 nein,
Natürlich
nicht.
nicht.
Ich könnte jetzt sagen, ich habe hier nur das israelische Original gesehen, habe ich auch nicht.
Ich schaue nur israelische Originals, genau.
Ja, genau.
Den habe ich auch bei Homeland so gemacht. Ja, interessant auch mit Israel, ne? Homeland war ja auch so eine Geschichte, was ursprünglich aus Israel kam. Dann gab es dieses In Treatment, diese Psychiatrie-Serie, wo es auch, glaube ich, mehrere Remakes gab. Also schon auffällig, dass da aus einem relativ kleinen Land dann doch viel, dann relativ viel kommt, was eben dann internationalen Appeal hat, zumindest dann als Remake.
Ja, wobei du hast es natürlich, manchmal hängt es ja auch mit dem Genre zusammen. Aus Frankreich hast du es ja auch ganz oft, dass irgendwelche Komödien entsprechend adaptiert werden. Also
Ja,
da gibt es
stimmt.
natürlich
Ja.
alle möglichen Variationen.
Du hast gerade schon die deutschen Darst nee, die Darsteller der US-Version aufgezählt. Sydney Sweeney, Zendaya natürlich. Siehst du denn da ein ähnliches Potenzial bei dem deutschen Cast von der neuen Version von Euphoria?
Also ich kann bei dieser Hauptdarstellerin ehrlicherweise nur sagen, dass ich da ganz, ganz großes Potenzial sehe. Also ich glaube, die hat eine, wenn die so weitermacht und entsprechende Rollen jetzt auch bekommt, hat die eine große Karriere vor sich. Man muss sagen, dass dadurch, dass die schon so viel Synchron gemacht hat, ist natürlich auch eine gewisse Routine da, was den Umgang mit der eigenen Stimme und so weiter betrifft. Also ich glaube, dass du da schon ganz, ganz viel draus zehren kannst. Aber die hat ein so intensives Spiel und bekommt, genau wie alle anderen, natürlich hier auch die Chance, das auszuleben. Weil du hast zum Beispiel unter anderem noch einen jungen Darsteller, einen in der Serie mit dabei, der mit diesem Ruhm, den er hatte, nicht umgehen kann und der dann von seinem Vater auch so ein bisschen ausgenutzt wird. Also du hast ganz viele verschiedene Charaktere, die dann da so in den Abgrund schlittern. Und das ist natürlich eine Top-Option, da wirklich mal was zu zeigen.
Die US-Version ist ja auch ein bisschen in die Schlagzeilen gekommen, weil es da auch sehr drastisch zuging, was Drogen und Sex betrifft. Bei dem, was du bisher gesehen hast von der deutschen Version, muss man da irgendwelche Warnungen aussprechen? Wie freizügig wird es da?
Also ich finde es jetzt nicht überdramatisch, ehrlich gesagt. Also klar, du hast Sexszenen und du hast junge Leute, die in den Abgrund schlittern und klar spielen Drogen eine Rolle, aber das weiß ich ja vorher. Also wenn ich diese Serie schaue, dann sollte ich mir klar sein, dass das Ganze eben nichts für Leute ist, die da nicht unbedingt was mit anfangen können. Also da geht es schon zur Sache, ja, aber ich finde, das sollte auch jeder erwarten, wenn er das schaut.
Aber kann ja auch sein, dass Leute wirklich nur den Titel lesen. Dann Euphorie, ach ja, da bin ich gerade in der Stimmung
Schön
für, mir geht
nett,
es gerade nicht
ja.
so gut. Da bin ich doch dabei.
Ja,
Also
nee.
von dir eine Empfehlung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr schonungslos erzählt, also ein schonungsloser Blick in die Abgründe wirklich jugendlicher Seelen. Ich fühle mich jetzt sehr, sehr alt, wenn ich das sage. Aber ja, und das sind tatsächlich so Abwärtsspiralen, wo sich halt wirklich jeder, wenn er das sieht, in die Grundposition hineinversetzen kann und dementsprechend auch mit den Leuten so ein bisschen mitfiebert, inwieweit sie das möglicherweise dann auch wieder rausschaffen.
Ihr habt es gehört, Euphorie ist ab jetzt bei RTL Plus verfügbar.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Der folgende Film hat bei mir persönlich auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich sofort gedacht habe, den möchte ich schauen, als ich mich auch nur ansatzweise ein bisschen damit beschäftigt habe. Micha, du wirst mir jetzt gleich sagen, ob ich bei dieser Position bleiben oder davon Abstand nehmen sollte. Wir sprechen jetzt über The Lost Bus, ein Film, der bei Apple TV Plus verfügbar ist. Und du kannst jetzt erstmal einen Einblick geben. Es wird dramatisch und sehr realistisch. Jetzt sag mal kurz, um was geht es denn?
Der Film spielt 2018 in Nordkalifornien, genauer gesagt in dem Ort Paradise. Das ist übrigens eine wahre Begebenheit, da können wir vielleicht später noch ein bisschen mehr drüber reden. Und es geht um Kevin McKay, der wird gespielt von Matthew McConaughey. Der ist Busfahrer, Schulbusfahrer und ist so ziemlich am Ende. Also er ist geschieden, hat Geldsorgen, kümmert sich um seine kranke Mutter und sein Sohn hasst ihn, sein Teenager-Sohn. Und der soll eigentlich, als sich ein Waldbrand nähert, dieser kleinen Gemeinde in Kalifornien, will er eigentlich nach Hause, um sich um seine Familie zu kümmern, die auf sich alleine gestellt sind. Aber er kriegt einen Notruf, dass eine Schulklasse in einer Schule festsitzt und kurz davor ist, von diesen Flammen umgeben zu sein. Und ja, kurzerhand übernimmt er diesen Notruf, nimmt ihn an, fährt dorthin und versucht halt, diese 20, 30 Schüler und die Lehrerin aus dem Inferno rauszubringen, in diesem Schulbus, während eigentlich alle Straßen schon zu sind und sie eigentlich die Letzten sind, die versuchen, dort lebend rauszubekommen, währenddessen aber seine eigene Familie zu Hause ist und er auch nicht weiß, ob die beiden es geschafft haben und ob er wirklich die richtige Entscheidung getroffen hat.
Das ist höchst dramatisch, also idealer Stoff für einen Plot und gestrickt in Geschehnisse, die ja auch tatsächlich so stattgefunden haben. Wenn du so dir die Umgebung anguckst und die Feuer, und unter denen ja jetzt wirklich auch zuletzt extrem gelitten wurde, auch in Amerika und in Kalifornien. Jetzt sag mal kurz, ist das tatsächlich basierend auf realen Begebenheiten im Hinblick auf die Figuren? Gab es die oder ist es wirklich, ich habe mir das Setting genommen und setze da Figuren rein, die ich mir selber ausgedacht habe?
Es gab sie, es gab diesen Schulbusfahrer, es gab auch die Lehrerin. Ich lasse jetzt mal offen, wer und wie es davon geschafft hat. Aber ja, also es gab das Feuer natürlich, dieses Campfire war der 2018, es war der tödlichste Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens. Und die haben ja wirklich schon eine Menge mitgemacht. Ich glaube, über 15.000 Häuser wurden verwüstet, zerstört, 90 Menschen sind gestorben ungefähr. Und das ist halt die Geschichte, die sich da zum Anlass genommen haben, aber halt jetzt nicht diese große Geschichte zu erzählen, sondern eigentlich sehr, sehr nah an diesen Hauptfiguren zu bleiben, deren Schicksal tatsächlich verbrieft ist.
Wie entstanden denn die Feuerszenen? Weil das ist jetzt natürlich was, wo man denken könnte, das ist jetzt nur vom Greenscreen gedreht. Wie haben die das tatsächlich umgesetzt?
Die haben in New Mexico die Feuer teilweise nachgestellt, dann auch mit dem Schulbus. Die haben aber auch authentische dokumentarische Aufnahmen benutzt von Feuern der Vergangenheit. Und es ging sogar so weit, dass die dann den Drehort, den sie in New Mexico hatten, das war so ein stillgelegter Campus, wo sie verschiedene Szenen nachgestellt haben, dass dieser Ort, in dem es sich befunden hat, 2 Monate später selbst von einem Waldbrand heimgesucht wurde und zerstört wurde. Und während sie den Film geschnitten haben in L.A., gab es Anfang diesen Jahres diese großen Feuer, die dann auch wirklich bis in die Stadt reinkamen. Also der Film, die Realität ist praktisch in diesen Film mit reingekommen.
Das ist Wahnsinn. Magst du mal kurz sagen, wer ist denn der Regisseur hinter dem Projekt? Weil das ist ja wirklich kein Unbekannter.
Das ist Paul Greengrass, der ja auch so ein Fable und das ist auch so seine Spezialität hat. Das ist ein Spielfilmregisseur, hat zum Beispiel Captain Phillips gemacht, hat einen von den Bourne-Filmen oder sogar 2 oder 3 gemacht von den Bourne-Filmen mit Matt Damon damals. Hat aber auch Flug 93 gemacht. Und gerade bei diesem Flug 93 über die 9/11-Attentäter, aber auch bei Captain Phillips, das war dieses moderne Piratendrama mit Tom Hanks.
Den das waren ich noch nicht zum ersten Mal gesehen. Wahnsinnsfilm. Also,
ja, also, krass, ne?
Ja, also wirklich sehr interessant. Tom Hanks auch stark, aber wirklich so kammerspielartig zwischendurch ja auch. Also Wahnsinn, aber ja.
Ja, Tom Hanks ist ja auch so der dann nimmt man das so gar nicht mehr wahr, wenn der super spielt. Ne? Man nimmt ihn irgendwie, weil er immer da ist und immer abliefert. Und da wirst du ja auch gemerkt haben, das war zwar ein Spielfilm, basiert aber auch auf einer wahren Begebenheit und war dann auch teilweise fast dokumentarisch gespielt. Bei Captain Phillips war es ja auch so, dass sie da einen Laiendarsteller gecastet haben, um diesen Gegenspieler, diesen Piraten zu spielen. Und dadurch hat das nochmal einen ganz realistischen, authentischen Touch bekommen. Und ja, der ist dafür bekannt, auch viele Laiendarsteller zu rekrutieren für seine Filme. Und auch hier bei The Lost Bus hat er Feuerwehrleute genommen, die damals im Einsatz waren und hat die jetzt wieder vor die Kamera geholt. Aber nicht nur um praktisch, dass die Handgriffe sitzen, sondern hat denen auch wirklich die Rollen von den Einsatzleitern gegeben. Also du kriegst dann auch immer wieder mit, wie die jetzt planen, weiter vorzugehen. Welche Gegend muss jetzt evakuiert werden? Welche Informationen gibt man der Öffentlichkeit, damit keine Panik ausbricht? Also das wirkt dann sehr, sehr realistisch, weil du halt Leute hast, die das wirklich durchlebt haben. Und das ist so ein Markenzeichen. Lustiger Fun Fact ist bei Matthew McConaughey, der jetzt seine erste Rolle seit 6 Jahren spielt, dass er sogar seinen Sohn und seine Mutter mitgebracht hat zu dem Projekt, die eben seine Mutter und seinen Sohn spielen in diesem Spielfilm.
Aber das war gar keine Absicht, oder? Da hat der Sohn nicht freiwillig irgendwie gesagt, er möchte gerne. Und dann hat er gesagt, probier's, aber wir sagen nicht, wer du bist.
Genau, ja, er das war auch, glaube ich, die erste Rolle von dem Jungen, der jetzt anscheinend zum ersten Mal Interesse an dem Job seines Vaters gezeichnet hat. und wie erzählt er, ja, es gibt das Projekt. Und dann hat der Sohn nachgefragt, wie alt ist denn der Sohn, der damit spielt? Naja, ungefähr dein Alter. Naja, kann ich mich da bewerben? Und Matthew McConaughey hat erstmal gar nichts gesagt, weil er dachte von Dingen, ja, der soll mal dafür kämpfen. Wenn er das wirklich machen will, soll er mal dafür kämpfen. Ne? Und dann hat er aber immer mehr Interesse gezeigt. Der Sohn hat ihn gefragt, kann ich irgendwie ein Videocasting einschicken? Haben sie auch gemacht. Und dann hat aber Matthew McConaughey gesagt von wegen, okay, wenn das jetzt hier weitergeht, wenn es die Instanzen hochgeht von der Casting-Direktion bis zum Regisseur, dann nehmt bitte seinen Nachnamen raus. Ich will nicht, dass der jetzt die Rolle bekommt, weil er ein McConaughey ist. Und hat die dann auch bekommen. Also Nachnamen haben sie rausgenommen und hat dann die Rolle seines Lebens, spielt dann eben den Sohn seines Vaters, bekommen. Und Paul Greengrass hat ja gesagt, na, die Mutter castet sich dann auch gleich. Kann ja nur helfen für die Chemie vor der Kamera.
Oder auch nicht, ne? Das Familienprojekt, da weiß ich nicht, wie die dann privat zueinander stehen. Könnte auch schwierig werden.
Ja, ich glaube, das passt schon ganz gut bei denen.
Es ist jetzt natürlich ein sehr, sehr dramatischer Stoff, der wahrscheinlich auch sehr an die Nieren geht. Jetzt musst du mal sagen, wie emotional bist du denn geworden, als du dir das Ganze angeschaut hast?
Das geht schon wirklich an die Nieren. Und ich bin froh, dass ich den nicht im Kino gesehen habe, weil ich hatte ja vorhin diesen Flug 93 erwähnt. Das war der Flug der Attentäter 9/11, die, glaube ich, aufs Pentagon zugeflogen sind. Ich glaube, es war nicht World Trade. Auf alle Fälle spielte dieser Film in dem Flugzeug. Und das war, ich glaube, der einzige Film, wo mir im Kino schlecht geworden ist, wo ich rausgehen musste, weil ich zu weit vorne saß und mein Magen das nicht mitgemacht hat, diese ganze Handkamera. Insofern fand ich es gut, das jetzt wirklich am Bildschirm zu schauen. Und ja, man ist schon dabei. Also der Film wirkt schon authentisch, auch gerade dadurch, dass dann eben Paul Greengrass diesen Doku, der war auch früher mal Doku-Filmer, das merkt man auch, dass der viel wirklich mit Handkamera dreht und ganz nah dran ist. Und das hätte sehr, sehr leicht, hätte das ein Film mit viel Pathos werden können, weil du hast ja diesen Typen aus der Arbeiterklasse, der nichts geregelt bekommt, der Stress hat, der keine Kohle hat, ne? Und der wächst dann so in so einer Notsituation über sich hinaus. Und das kann mit sehr viel Pathos in den falschen Händen sehr, sehr sentimental werden. Und das passiert zum Glück nicht. Und mit Matthew McConaughey ist da halt tatsächlich auch der perfekte Schauspieler dabei. Also das muss man wirklich mal so sagen, der hat echt gefehlt in diesen 6 Jahren. Weil diese Rolle, dieser Working-Class, Blue-Collar-Typ, dem nimmt man das total ab. Ja, klar, das ist ein Hollywood-Star, aber du nimmst ihm trotzdem diese Rolle ab von einem Typen, der richtig krasse Probleme hat. Und der beweist einmal mehr, finde ich, seine Extraklasse in diesem Film.
The Lost Bus ist ab sofort bei Apple TV Plus verfügbar. Das war die aktuelle Folge von All You Can Stream. Und Micha, ich habe mich bei The Lost Bus gerade mal so gefragt, was hat Matthew McConaughey eigentlich die letzten 6 Jahre gemacht? Wo war der? Hatte der Urlaub? Hat der Pause gemacht? Also was war da los?
Der letzte Film, den er davor gemacht hat, war ja The Gentleman. Dieser Guy Ritchie,
Ah, ja.
Gangsterfilm, wozu es in der Zwischenzeit sogar eine Serie gab,
ja,
die, glaube ich, jetzt auch in die zweite Staffel geht. Über die hatten wir, glaube ich, auch gesprochen. Der hat sich eine Pause gegönnt und der hat, meines Wissens, hat er ein Buch geschrieben. Hat er so eine Autobiografie vor ein, zwei Jahren veröffentlicht über sein Leben. Ich habe es nicht gelesen, wurde aber gut besprochen. Ich weiß nicht, ob man damit dann 6 Jahre ausfüllt, aber ich hätte jetzt gedacht, du sagst sowas wie von wegen, bei manchen Schauspielern würde man sich wünschen, wenn sie 6 Jahre Pause machen würden, so wie Mark Wahlberg, deiner Meinung nach.
Das hast du jetzt gesagt, das würde ich doch niemals in den Mund nehmen, sowas Persönliches. Also wenn ich jemanden angreife, dann ausschließlich dich, aber alle Schauspieler würde ich da jetzt mal außen vor lassen. Ja, ja, gut, das dazu. Wir gönnen uns jetzt auch eine Pause, und zwar eine Pause von exakt 2 Wochen. Ich weiß nicht, ob man es Pause nennen könnte, aber naja.
Ich schreib in der Zeit meine Autobiografie.
Ja, genau, mach das mal. Ist die Frage, wie viel es zu erzählen gibt, ne? Das
jede Menge.
Wir hören uns wieder, genau, in 2 Wochen. Abonniert den Podcast, dann seid ihr auf jeden Fall im Bilde, wenn die neue Folge erscheint. Und ja, wir freuen uns drauf, euch dann wieder neue Streaming-Highlights an die Hand geben zu können. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.